mountains, deep blue mountains, and the dancing northern lights. Let the darkness grow around you. Everything's gonna be alright, 'cause the long December night, long December night, it's a part of paradise, long December night. Morning brings you nature's wonders as the crimson grabs the light. In the deep snow grows a flower. Everything's gonna be alright, 'cause a long December. Part of paradise on December night. And so if seeing is believing, close your eyes and be in the darkest situation, you can catch the crimson light. Let me take you deep within me. Everything's gonna be alright, 'cause a long December night, long December night, it's a part of paradise, long December night. December
So, wir erzählen jetzt noch ein bisschen und zwar über das Pseudonym Freda Wolf und über warum überhaupt Norwegen und nicht Deutschland. Und zwar machen wir das jetzt für alle, die das noch nicht wissen und für alle, die es vielleicht vergessen haben.
Erzählen wir einfach ein bisschen was anderes.
Also zu dem Pseudonym ist es gekommen, weil Wolfram erzählt das manchmal so ganz gerne über die Kinderbücher, weil er ja vorher ganz viele Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat. Und ich sage dann immer, dann ist es ja auch besser, man hat einen Namen, der eben nicht mit dem Kinder- und Jugendbuchautoren verwechselt werden kann, nicht, dass noch irgendwelche Kinder dann vielleicht zu diesen Krimis greifen. Das wäre ja.
Oder alle, und wir werden wollen wie Axel.
Und wir wären dann für ein Trauma verantwortlich. Nein, in Wahrheit liegt es eigentlich eher daran, dass der Verlag, bei dem wir diese Skandinavien-Thriller veröffentlichen, gesagt hat, es wäre ganz schön, wenn sie das unter einem Markennamen sozusagen herausbringen könnten. Und wir sollten uns doch mal einen Namen ausdenken, der da irgendwie schon was mit Skandinavien zu tun hat. Es sollte auch ein Frauenname sein, weil sich Frauen besser verkaufen.
Es wäre schön gewesen, wenn Ulrike Blond gewesen wäre. Ließ sich jetzt nicht machen, aber...
Aber so kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, gut, okay, dann denken wir uns was aus, was auch ein bisschen was mit uns zu tun hat. Für den Nachnamen hatten wir dann relativ schnell Wolframs Vornamen benutzt und sind eben auf Wolf gekommen. Der Name sollte ja auch so ein bisschen eingängig sein. Bei dem Vornamen haben wir uns ein bisschen schwieriger getan. Da fiel uns erstmal eigentlich gar nichts ein. Dann habe ich gedacht, ah, ich habe ja noch so einen zweiten Vornamen, vielleicht könnten wir den ja benutzen. Ich eier jetzt gerade so ein bisschen darum, weil ich diesen zweiten Vornamen nämlich immer verschwiegen habe, vor allem als Kind, weil ich den so furchtbar fand. Aber er eignete sich gut für Freda dann. Ich sag's jetzt einfach, ich heiße nämlich eigentlich auch noch Elfriede, Ulrike Elfriede.
Könnt ihr jetzt vielleicht einfach mal sagen, ey, das ist nicht so schlimm und so, ja?
Genau. Ja, ja, genau. Gut. Und warum Norwegen? Die ersten beiden Krimis, die wir geschrieben hatten, spielten ja hier in Hannover, wobei bei dem ersten auch ein Teil schon in Dänemark spielte. Das ging immer so ein bisschen hin und her. Und Norwegen haben wir dann deswegen gemacht, weil wir gesagt haben, immer wenn man einen Krimi in einem bestimmten Ort spielen lässt, dann wird er in Deutschland sofort subsumiert unter Regionalkrimi. Egal, ob das Hannover ist, dann ist das ein Hannover-Regionalkrimi. Im Harz ist es ein Harz-Regionalkrimi, im Taunus ein Taunus-Krimi und so. Und wir wollten eigentlich gar nicht so sehr auf einem bestimmten Ort hinaus. Wir wollten eine bestimmte Landschaft und eine bestimmte Atmosphäre beschreiben. Und dann haben wir gesagt, gut, die Landschaft, die finden wir auch in Norwegen. Und Norwegen ist ein Land, wo wir uns ganz gut auskennen, weil wir sehr oft da gewesen sind.
Ja, oder eigentlich, gesagt, dass du diese, was wir auch glauben, was ein Grund ist für die große Begeisterung für Skandinavien-Thriller oder Krimis aus Skandinavien, dass diese Landschaften, die Landschaften geben viel her, um eine Atmosphäre auch zu beschreiben oder sich in eine bestimmte Atmosphäre zu versetzen.
Und noch dazu kommt, dass die so idyllisch ist, ganz oft, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man in so einer heilen Welt wie Norwegen oder Schweden, dass da so etwas Blutrünstiges wie Morde passieren.
Aber ich habe neulich, das muss ich erzählen, das haben wir früher nie erzählt, das ist wirklich was Neues. Ich habe neulich in irgendeinem Beitrag gelesen, dass 60, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt mehr, aber ich meine, es wären 60% gewesen. 60% aller Morde in einem Jahr in Schweden werden, 60%, stellt es euch vor, werden zur Mitsommernacht verübt. Ja, das heißt, die laden sich dann ein, ja, die laden den Nachbarn ein und sagen dem Nachbarn, was sie eben schon immer mal sagen wollten. Und offensichtlich geht das nicht richtig gut.
So, Norwegen hatte für uns allerdings aber auch...
Das, genau, für ein Nachbarschaftstreff, finde ich, ist das ein ganz gutes Thema.
Norwegen hatte für uns allerdings auch den Vorteil, dadurch, dass wir Freunde haben, die in Bergen wohnen. Der erste Krimi spielte ja auch fast ausschließlich in der Umgebung, also in Bergen und Umgebung Bergen. Dass wir dann immer, wenn wir irgendetwas nicht mehr so genau wussten oder etwas ganz genau erfragen wollten, dann eben dort anrufen konnten oder hinschreiben konnten und sagen konnten, sagt mal Leute, wie war das eigentlich?
Im Grunde ist ja wichtig, dass wenn wir etwas jetzt in Norwegen spielen lassen, ist es wichtig, dass die Leute, die schon mal in Norwegen waren und jetzt diesen Krimi lesen, sagen können, so erinnern wir das auch. Die Atmosphäre stimmt, die Landschaften stimmen, so waren auch die Leute, ja, die haben auch mit uns nicht geredet oder solche Sachen. Oder dass jemand, der noch nie da war und jetzt zum ersten Mal hinfährt, nachdem er unser Buch gelesen hat, sagen kann, naja, so haben die das ja auch beschrieben, so habe ich es mir auch vorgestellt, das passt ja alles. Und das kann man ganz gut oder konnten wir auch gut aus unserer Erinnerung rausmachen und wir haben auch ganz viel nochmal Bilder angeguckt von da. Aber es gibt so bestimmte Momente, wo es eventuell kritisch wird und wo ich dazu tendieren würde, mich darüber hinwegzusetzen, weil es eigentlich nicht, wir schreiben ja keine Dokumentation, aber wir haben die Erfahrung gemacht, das ist schon eine Weile her, da hatte ich mal, Birgit muss es noch wissen, da hatte ich mal eine Geschichte geschrieben, wir haben eine Reportage gemacht über eine Insel vor der irischen Westküste und ich habe daraus einen Kinderroman gemacht später und soweit war alles ganz gut, nur ein Jahr später kriegte ich einen bitterbösen Brief von einem Studienrat von der Käthe-Kollwitz-Schule. Muss man doch hier sagen, in einem Viertel, oder? Sitzt da ein Studien noch ein
wir
anderer
Studien? Wir sagen jetzt nicht den Namen.
Nein, dieses Name, so Käthe-Kollwitz-Schule, aus dem Viertel hier. Und der schrieb, Ich bin auf dieser Insel gewesen. Und so wie Sie es beschrieben haben, stimmt es einfach nicht. Das Moped, das stand da tatsächlich vorne an der Mauer. Aber das Moped ist rot und nicht blau. Und dann habe ich mit dem in der Kneipe gesprochen, mit der Mütze auf dem Kopf. Der saß da auch, als ich da war. Aber der heißt überhaupt nicht Pat Joe, sondern der heißt Pat Jack. Und so, und er hat eine endlose Liste mir gemacht. Und da haben wir gedacht, so, Leute, das vermeiden wir. Wir haben die Freunde in Bergen und wir fragen einfach bei solchen Sachen nach. Und dann ging es um so Kleinigkeiten. Also wo würde jetzt zum Beispiel unser Soziopath, jemand, der jung ist, der kein Geld hat, wo würde der irgendwo Hinterhof, Parterre, wo würde man den unterbringen können? Und das kannst du tatsächlich auch mit Google Earth schlecht lösen. Also haben wir Ragni und Ingvar angeschrieben oder wo wohnt eine Psychologin, die ein bisschen mehr Geld hat und sicher ein Haus mit Garten hat und so. Und dann ging das ruckzuck, dann kam immer am nächsten Tag die Antwort. Und dann hat meistens Ragni, die dann geschrieben hatte, naja, also ist doch klar, Merette wohnt in der Werftgarte und so, da gibt's schöne Häuser. Und Axel, habe ich auch was Schönes gefunden an der vierspurigen Straße. Also das war sehr hilfreich. Und ich habe das eben so lang ausgewalzt, weil ich das die Überleitung zur Pause wird, weil nämlich...
Na, erstmal zum nächsten Song.
Ja, da will ich ja, aber weil ahnt sie... Es ist so eine Ketten, weil Kettenkausal zusammenhänge. Weil das die Überleitung zur Pause wird, weil Arndt euch gleich in die Pause entlässt mit einem weiteren Song. Und das ist genauso wie dieser letzte ganz ruhige Song. Es ist ein Song von einer norwegischen Band mit dem Namen Dance with a Stranger. Kennt hier kaum jemand. Tatsächlich waren sie in den 80er und 90er Jahren in Norwegen weltberühmt. Und ich erinnere mich noch, Ragni, unsere Freundin, hatte früher einen anderen Mann, und als sie dann den neuen hatte und uns den vorgestellt hat und wir da im Wohnzimmer saßen, dann war das eben Ingvar, und Ingvar war Bassmann bei Dance with the Stranger. Und dann habe ich, während wir uns unterhalten haben, die Schallplatten durchgeguckt, sehr lange her, also gab es richtig große Schallplatten noch, und habe immer mal eine rausgezogen. Das ist klar, Ingvar spielte natürlich auf den Platten dieser norwegischen Band, Dance with a Stranger, spielte er Bass. Aber dann kam eine Schallplatte, die hieß Blues Festival in Narvik, Bass Yngve Mo. Jazz Festival in Tromsø, Bass Yngve Mo. Und so ging es weiter. Und dann habe ich irgendwann zu Ingvar gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass du auf nahezu allen Platten, die hier stehen, Bass spielst? Und dann grinste Ingvar und sagte, das könnte ich sehr einfach erklären. Es gibt ja in ganz Norwegen nur drei Bassmänner. Und Arndt spielt jetzt als Einleitung in die Pause für euch einen Song, von dem wir auch fanden, dass der Titel sehr schön zu unserem Soziopathen passt. Der Song heißt The Invisible Man.
So nice to meet you here this evening. You guys seem to have a ball. Baby, looks are so deceiving. But you're not fooling me at all. It's time I got to know you. The man's always hanging out. I'd be delighted to show you just what his business is about. I can help you, please understand that everything you need and can expect from a man, I'll bring it to you fully guaranteed. Don't hesitate, 'cause you've been looking for me. Call me up, I'm the invisible man. Call me up, I'm the invisible man. And call me up when the times are rough. Call me up, I'm the invisible man. Call me up, I'm the invisible man. And call me up when the times are rough. Does he do when he's not here? I can help you, please understand that everything you need and can't expect from a man, I'll bring it to you, I'll fully guarantee. Who's hesitate, 'cause you've been looking for me. Call me up, I'm the invisible man. Call me up, I'm the invisible man. To call me up when the times are rough. Call me up, I'm the invisible man. and picking up tricks, investigating the moves on the licks. I'm here to help you any way that I can, so put your money and your trust in the invisible man.
Also, zweite Leseteil. Wir beginnen. Nein, jetzt müssen wir müssen ganz kurz erklären. Wir machen in der Geschichte einen kleinen Sprung nach vorne. Ihr habt alle mitgekriegt, Axel hat es über. Axel gibt es.
Das erklären wir jetzt nicht.
Zweifel an seinem Tod.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber es wäre auch, also wir freuen uns sehr darüber, dass Axel wieder dabei ist. Ich freue mich vor allem sehr, weil ich ja Axel so gerne auch lese. Jetzt habe ich also wieder die Möglichkeit, ein bisschen Axel zu lesen. Und wir machen einen kleinen Sprung nach vorne. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ist relativ einfach. Jan Ole hat rausgekriegt, dass Axel mittlerweile unter anderem Namen natürlich auf einer Bohrinsel im Nordatlantik arbeitet als Koch. Und die Idee ist jetzt, dass er, Jan Ole, zusammen mit einem Kollegen von Beredskapstruppen, also mit dieser Einsatztruppe, zu der er gehört, dass sie zu zweit mit dem Hubschrauber auf diese Bohrinsel fliegen, in der Hoffnung, dass sie das irgendwie ohne großen Eklat hinkriegen, Axel da einfach sich zu schnappen und ans Festland zu bringen, um ihn festzusetzen. Das geht furchtbar schief. Und das, was wir, der Teil, den wir jetzt lesen, es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was beabsichtigt war. Axel hat es tatsächlich geschafft, diese beiden in seine Gewalt zu bringen. Und Axel hat diesen Hubschrauber gekidnappt und sie befinden sich gerade auf dem Rückflug von der Bohrinsel.
Nein. Aber bevor wir mit dem Leseteil starten...
Jede Schullesung ist Leichtsein. Ey, echt? Boah!
Wir machen jetzt aber trotzdem erstmal noch ein bisschen Musik. Ja. Arndt leitet das Ganze ein mit einem weiteren Song der Gruppe Dance with a Stranger.
Mit dem schönen Titel Only Love Make the Lion Lie Down with the Lamb.
Okay. Only love can mend the heart, and your night will stand apart. Only love can bridge that strain. Make a lion lie down with a lamb. Only love can set you free. Make you turn the other cheek. Turn a fist into a hand. Make a lion lie down with a lamb. Can dry tears and banish all your fears. Only love makes no demands. Make a lion lie down to the lamb. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, can make you strong. Only love knows right from wrong. Only love can take commands. Make a lion lie down with a lamb. And all love can make you wait. Will make you swallow all your pride. Turn the moon into a man. Make a land.
Das Meer unter ihnen war ein einziges Chaos aus kreuz- und querlaufenden Wellen, die sich haushoch auftürmten, gegeneinander anrannten, in gischtenden Fontänen brachen und erneut Anlauf nahmen. Für einen kurzen Moment schob sich ein Fischkutter in ihr Blickfeld, schwer stampfend und unter den anrollenden Wassermassen immer wieder fast begraben. Jan Ole meinte, eine kyrillische Aufschrift am Heck zu erkennen. Gleich darauf wurde er von Axel abgelenkt, der sich mit zwei Fingern die Stirn massierte, während er mehrmals hintereinander gähnte. Jan Ole sah, dass seine Augen rot unterlaufen waren und tränten. Ganz offensichtlich kämpfte er gegen die Müdigkeit an, die jetzt als typische Reaktion auf den Adrenalinschub einsetzte, unter dem er bislang gehandelt hatte. Plötzlich sackte sein Kopf nach vorne. Er hatte die Augen geschlossen, die Hand mit der Heckler und Koch fiel gegen die Jacke und rutschte wie in Zeitlupe in seinen Schoß. Auch Svensson hatte bemerkt, dass Axel eingeschlafen war und nahm die rechte Hand von der Steuerung. Mit ausgestrecktem Arm würde er über Jan Oles Beine hinweg gerade soeben die Waffe zu fassen bekommen. Jan Ole ballte die gefesselten Hände zu einer Faust, um sie in dem Moment, in dem Svensson nach der Waffe griff, gegen Axels Schläfe zu schmettern. Eine erneute Böe machte ihren Plan zunichte. Der Hubschrauber wurde heftig nach oben gerissen und schien im nächsten Moment schon wieder in ein Loch zu stürzen. Svensson konnte ihn gerade noch abfangen, bevor die Kufen in die Wellen eintauchten. Axel zeigte mit keiner Reaktion, dass er kurz eingenickt war. Er richtete nur die Heckler und Koch wieder auf Jan Ole, bevor er die freie Hand in die Jackentasche schob und einen Staniolstreifen mit irgendwelchen Pillen zutage förderte, von denen er zwei mit den Zähnen herausdrückte und sofort zerkaute. Jan Ole tippte auf Captagon oder ein ähnliches Aufputschmittel.
»Hat mal einer von euch beiden pfeifende Kippe für mich?«
fragte Axel dann und schwenkte die Waffe zwischen Jan Ole und Svensson hin und her. »Siehst du hier irgendwo einen Landeplatz, an dem wir mal eben eine Zigarettenpause einlegen können? Mann, was glaubst du eigentlich, wo du hier bist? Das ist ein Hubschrauber, hier kannst du nicht einfach rauchen. Der kleinste Funke reicht, um das Ding abzufackeln.« Axel grinste.
»Danke für die Info. Das war alles, was ich wissen wollte.«
Jan Ole hatte das ungute Gefühl, dass Axel Svenssons Antwort bewusst provoziert hatte, konnte aber nicht einschätzen, worauf das Ganze hinauslaufen sollte. Der Blutverlust durch die Schnitte auf seinen Wangen begann, genau die Wirkung zu zeigen, auf die es Axel angelegt hatte. Jan Ole fühlte sich zunehmend schläfrig und benommen und das Brennen der Wunden verstärkte noch seinen Kopfschmerz. Axel griff wieder nach der Flugkarte.
Bömlo.
Las er den Namen einer Insel vor der Küste ab.
Sagt dir das irgendwas?
Zu weit nördlich. Ich hab's dir doch erklärt. Dafür reicht der Sprit nicht.
Ach nein? Und warum steht die Anzeige dann noch fast auf halb voll?
Axel tippte auf die Tankanzeige.
Ey, du hältst mich wohl wirklich für blöd, was? Und jetzt erzähl mir am besten noch, dass die Scheißanzeige kaputt ist, damit ich dir endlich eine reinhauen kann.
Gute Idee. Mach mal. Ich nehme an, du weißt, wie man einen Hubschrauber fliegt, ja? Wenn du mir nämlich eine reinhaust, solltest du möglichst schnell...
Ja, ist ja gut, Alter, riech dich ab. Ich sag dir was, ich hau dir keine rein. Und aus lauter Dankbarkeit fließt du mich aber schön nach Bömlo. Alles klar? Guck mal, das Wetter wird schon besser. Regnet auch kaum noch. Und da vorne sehe ich was, was du nicht siehst. Das ist doch die Küste, Mann. Also, alles kein Problem, sag ich doch.
Axel hatte recht. Schräg voraus schälten sich die ersten Felsen als verschwommene Linie aus dem stumpfen Grau. Der Sturm hatte unvermittelt nachgelassen. Die Schlechtwetterfront schien sich auf das offene Meer zu beschränken. Der Hubschrauber lag jetzt relativ ruhig in der Luft. Ohne weiteren Kommentar zog Svensson ihn in eine lange Linkskurve, um der Küstenlinie in Richtung Norden zu folgen. Kurz darauf passierten sie ein automatisches Leuchtfeuer. Zwischen den schneebedeckten Felsen wechselten sich Sommerhütten und verwaiste Bootsanleger ab. Die Lichter vereinzelter Bauernhöfe wischten wie auf einem Filmstreifen unter ihnen vorbei. Svensson deutete auf die nächste Insel, die aus der jetzt schnell einsetzenden Dämmerung auftauchte. »Wir sind da, das ist Bömlo. Wo soll ich runtergehen?«
»Gar nicht. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Wir fliegen weiter. Ich will nach Sotra.«
»Sotra? Das ist kurz vor Bergen, du Spinner. Mindestens noch mal eine halbe Stunde.«
»Na und? Wir haben doch Zeit.« Ist doch auch ganz gemütlich hier mit euch in der Mühle. Also laber nicht rum, flieg einfach weiter. Axel musste inzwischen einen mehr oder weniger konkreten Plan haben. Davon war Jan Ole überzeugt. Sotra war die Insel, auf der Axel sich auskannte. Er hatte als Junge seine Ferien dort verbracht. Und auf Sotra war auch der Bootsunfall passiert, bei dem seine kleine Schwester ertrunken war und mit dem Axels Weg in die psychische Deformation überhaupt erst begonnen hatte. Svenssons Zeitschätzung war ziemlich exakt gewesen. Eine halbe Stunde später passierten sie die verlassen daliegenden Campingplätze im Süden der Insel, die im letzten Tageslicht kaum noch zu erkennen waren. Axel blickte immer wieder angespannt durch die Scheibe, als würde er ein ganz bestimmtes Ziel suchen. »Bevor es rechts in den kleinen Fjord reingeht, müssen zwei Inseln kommen. Da drüben, die meine ich. Und genau gegenüber liegt so ein Angeberschuppen aus Glas und Beton. Davor ist ein Parkplatz für das Bootshaus. Da kannst du gut landen.« Auch Jan Ole beugte sich jetzt vor. Erst als der Scheinwerfer bereits die Glasfront des zweistöckigen Bungalows erfasste, konnte er erkennen, dass das Gebäude trotz der imposanten Ausmaße nur ein Ferienhaus zu sein schien, das zurzeit nicht genutzt wurde. Zumindest waren nirgends ein Auto oder frische Fahrspuren zu sehen. Als der Hubschrauber aufsetzte, wirbelten die Rotorblätter den Schnee in stiebenden Kaskaden über den Parkplatz.
»Und jetzt?«,
fragte Svensson und drehte sich genau in dem Moment zu Axel, als der ihm die Waffe wie ein Hammer ins Gesicht schmetterte. Ohne einen Laut sackte der Pilot bewusstlos zusammen. Der scharfkantige Lauf hatte ihm das Nasenbein zertrümmert. Aus der klaffenden Wunde schoss ihm das Blut über den Mund und das Kinn. Innerhalb von Sekunden färbte sich der Kragen seines Schutzanzuges blutrot. In einer reflexartigen Bewegung warf sich Jan Ole nach vorne, um Axel den Kopf in die Seite zu rammen. Aber er hatte nicht genug Spielraum. Der Gurt stoppte ihn, noch bevor er überhaupt in Axels Nähe kam. Und Axel hatte schon wieder die Waffe unter Svenssons Kinn gedrückt und schob ihm mit dem Lauf den Kopf nach oben, während er scheinbar völlig gelassen sagte, »Noch so ein Versuch und dein Kumpel muss sich wegen seiner kaputten Nase ganz bestimmt keine Sorgen mehr machen. Und du ziehst jetzt ganz langsam den zweiten Kabelbinder aus meiner Jacke und schiebst ihn zwischen deinen Händen durch. Dann mache ich deinen Gurt auf und du kriechst über diese Jammergestalt hier bis zu dem Türgriff da drüben, an dem ich dich schön festbinden werde. Und immer den Kopf unten lassen, ganz langsam. Du weißt ja, was passiert, wenn du dich zu blöd anstellen solltest.«
5 Minuten später lag Jan Ole zusammengekrümmt über Svenssons Oberschenkeln, die Arme weit nach vorne gestreckt und die Hände an den Griff unter dem Seitenfenster gefesselt. Als er hörte, wie Axel die Tür in seinem Rücken öffnete und aus dem Hubschrauber sprang, schaffte er es, den Kopf so weit zu drehen, dass er über seine Schulter nach draußen blicken konnte. An dem Bootschuppen musste ein Bewegungsmelder sein, der einen Fluter eingeschaltet hatte. Axel wirkte wie ein Schattenriss vor dem grellen Licht. Er hielt jetzt die Zeitung in der Hand, die Svensson kurz vor ihrem Abflug gekauft hatte, um noch schnell den Sportteil durchzublättern. Mit einem Ruck riss Axel die Seiten in der Mitte auseinander und drehte die eine Hälfte sorgfältig zu einem schmalen Streifen zusammen. Noch bevor er das Sippo aus der Tasche holte, wusste Jan Ole, was er vorhatte. Für den Bruchteil einer Sekunde meinte er wieder Axels Stimme zu hören, als er zu Svensson gesagt hatte,
»Danke für die Info. Das war alles, was ich wissen wollte.«
Axel hatte gerade einen Filibus gedreht. Und so wie er das Papier angezündet hatte, würde er den brennenden Streifen in den Hubschrauber werfen. »Das war's«, dachte Jan Ole. »Diese Runde geht an Axel. Und leider war es die letzte Runde, zu der ich angetreten bin.« Es war merkwürdig, aber er empfand weder Wut noch Trauer. Nur ein konstantes Rauschen schien seinen Kopf vollständig auszufüllen.
Das Letzte, was Jan Ole sah, war Axel, dessen Gesicht für einen kurzen Moment von dem hell lodernden Papier erleuchtet wurde, als er ausholte, um den Filibus zu werfen.
Drown me, sailor. Drown me in the sea. Drown me, sailor. Let it wash over me. I'm wearing my hat on a shelter in a lamplight away from it all. I'm wearing my heart in the center of a love that will crumble, not crawl. Tempted. I'm sleepless and slippered inside. myself and my cowards. I would drink them a bottle of wine. So drown me, sailor. Drown me in the sea. Of a spine, I'm throwing myself in the river. I'm a drinking a bottle of wine. I'm a rocket, not ready, not solid. I'm a rocket, not ready, not made. I'm throwing my hat in a bucket. I'm a screwing the Russian brigade.
Den Arndt eben gerade gespielt hat, stammt von Gyro von Germeten. Und Gyro ist eine waschechte Norwegerin und sieht auch so aus, wie man sich eine Norwegerin vorstellt. Also langbeinig, blondhaarig, blaue Augen. Sie kommt aus Hammerfest. aber nicht, ne? Genau.
Oder die sieht man da auch nicht.
Gyro haben wir witzigerweise nicht in Norwegen kennengelernt.
Sondern in Brelingen. Also, genau. Weil wir haben hier in Hannover eine norwegische Freundin und in Brelingen gibt es so einen Kulturverein, der ganz schöne Veranstaltungen macht. Und dann rief Darlene hier aus Hannover bei uns an und sagte, da kommt die Gyro nach Brelingen und die macht so schöne Musik, da müssen wir unbedingt hingehen. Und dann haben wir uns...
Aber es gab, wir haben uns das angehört und es hat uns total gut gefallen und vor allem dieser Song hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, den müssen wir unbedingt einbauen. Und wir haben ihn schon im zweiten Teil erwähnt und jetzt, weil er uns so gut gefiel, haben wir ihn auch in den dritten nochmal hineingepackt.
Weil wir es auch so schön finden, wenn Arndt das spielt. Und genau. Jetzt kommt ja das Wesentliche. Das Gyro spielt nicht Gitarre, sondern Gyro spielt Akkordeon.
Und das war das eine Problem. Und das andere Problem war der Text, ne?
Das andere, Gyro singt extrem hoch. Und den Refrain zu verstehen, war jetzt nicht so schwierig. Aber dann sind wir am Text gnadenlos gescheitert. Und dann haben wir es Arndt gegeben und Arndt hat gesagt, das weiß ich auch nicht, das kann man nicht verstehen. Und daraufhin haben wir es englischen Freunden von uns geschickt, also so einen YouTube-Clip geschickt und haben gesagt, tut ihr uns mal den Gefallen und versucht rauszukriegen, was sie da eigentlich singt. Und dann dauerte das eine ganze Zeit, bis eine Mail zurückkam und die Engländer geschrieben hatten, was ihr da unten lest, ist hundertprozentig exakt das, was sie singt. Es macht nur leider überhaupt keinen Sinn.
So. Jetzt gehen wir über. Es gibt immer noch zwei Fragen, die man uns gerne stellt, in der Pause oder nach Lesungen. Die eine Frage ist der Roman autobiografisch?
Ey, sehe ich aus wie Axel, oder?
In meiner Vorstellung
sitzt mal. Und die zweite ist natürlich, zwei Autoren schreiben zusammen ein Buch. Und das versuchen wir jetzt mal ganz kurz zu machen. Wie geht das? Das geht natürlich nicht so wie auf diesem schönen Foto von uns, was Sie auf den Stühlen gefunden haben. Das haben wir mal versucht, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. das war ein katastrophaler Nachmittag.
Es war nicht schön.
Nein. So, und wir haben auch nichts zustande gebracht. Also haben wir gesagt, so geht's nicht. Wir müssen das anders machen. Und wir haben uns darauf besonnen, dass wir zwei verschiedene Ansatzpunkte haben beim Schreiben. Wolfram kommt aus der fantasievollen Ecke, der erfindet die Geschichten. Ich komme aus der journalistischen, von der journalistischen Seite. Ich brauche, also ich recherchiere immer ganz viel und versuche das alles so mit Fakten zu unterlegen.
Und aber das mit dem zitternden, mit der zitternden Tachonadel, das ist dir auch nicht aufgefallen.
Nee, es ist mir auch leider durchgelaufen. Aber so haben wir dann gedacht, wenn wir das zusammentun, dann können wir auch gut zusammenarbeiten. Und bei Krimis ist das immer noch deswegen auch gut für uns jedenfalls, weil wir, bevor wir überhaupt anfangen, einen Krimi zu schreiben, müssen wir vorher schon genau wissen, was wir überhaupt sagen wollen. Also wie der Handlungsablauf sein wird, wie das Ende aussehen wird, welche Personen wann wie auftauchen, welche Fehlfährten wir einbauen, wann was aufgelöst wird. So, das muss alles vorher schon festgelegt sein. Und das kann man natürlich gut zu zweit machen. Das kann man gut bereden und dann fängt einer von uns an zu schreiben und der andere kriegt es dann quasi sozusagen als erster Lektor für Veränderungen und Umschreiben oder auch so lassen, wenn er es toll findet, dann auf dem Schreibtisch.
Also jedes Mal, wenn Ulrike das so erklärt, finde ich, das klingt ja schön und klingt so strukturiert und gut organisiert. Es ist schon eigentlich ein bisschen chaotischer, aber es natürlich im Prinzip stimmt es so. So arbeiten wir und das ist wir brauchen dieses Handlungsgerüst und man muss vielleicht sagen, aber diese Art zu arbeiten brauchen wir. Es scheint Kollegen zu geben, die das auch völlig anders können. Also ich erinnere mich, dass wir mal das Krimifest im Harz eröffnet haben und da haben mehrere Kollegen gelesen und dass dann hinterher einer der Kollegen aus dem Harz zu mir kam und sagte, das, was seine Frau da vorhin erzählt hat, das kapiere ich nicht. Also ich mache kein Handlungsgerüst, ich fange an zu schreiben, da sehe ich ja, wer tot ist.
Und und es scheint zu funktionieren, denn er hatte 10 Krimis geschrieben, ne?
Also. Ja, genau. Aber wir brauchen wirklich dieses Gerüst und ich glaube, wir haben, das muss man vielleicht zur Erklärung nochmal sagen, wir kommen ja beide vom Theater und wir haben am Theater eine Sache gelernt, dass wenn Theater im Endergebnis stimmen soll, dann bedeutet das, dass alle verschiedenen Arbeitsbereiche aus jedem Bereich ihr Bestes geben. Und zwar nicht, um sich selber in den Vordergrund zu spielen und zu sagen, guck mal, wie großartig wir sind, sondern immer im Hinblick auf dieses schlussendliche Ergebnis, auf die Produktion hin. Und das ist etwas, womit wir gut zurechtkommen. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, aber eben, dass wenn einer von uns sagt, irgendwas hakt hier oder es klingt hölzern oder irgendwas stimmt nicht, dass der andere weiß, dass kommt jetzt nicht, um sich selber wichtig zu machen, sondern es geht uns darum, dass wir zusammen etwas hinkriegen wollen und das Bestmögliche hinkriegen wollen. Das mit dem Handlungsgerüst, meistens brauchen wir das so bis zur Mitte und dann entwickelt sich irgendwas in der Geschichte ohnehin ein bisschen anders. Dann entwickelt sich auch Personal häufig anders und manchmal verändern wir dann auch noch den geplanten Schluss. Manchmal wird es auch schwierig. Also ich erzähle es jetzt nochmal, weil wir hatten es beim zweiten Band, beim dritten Band jetzt wieder, dass wir so bis zur Mitte durch waren. Und ich schreibe immer grundsätzlich in der Küche, Ulrike oben unterm Dach. Und ich wieder in der Küche saß morgens und dann mussten wir ja so jeder von uns versuchen, sich selber wieder zu motivieren, anzufangen. Und ich sitze da so und habe einen Kaffee bei mir und denke, Mensch, eigentlich ist ganz gut, wir haben schon die Hälfte weg. Und Ulrike hat ja gestern auch nochmal gesagt, es passt alles, es geht alles auf, schön, können wir so weitermachen. Und in dem Moment taucht Ulrike in der Tür auf und sagt, weißt du, ich habe mir da schon die ganze Zeit, geht mir was durch den Kopf, jetzt habe ich es mir mal richtig überlegt. Ich glaube, wir machen den ganzen zweiten Teil völlig anders, als wir geplant haben und hör mir mal zu, ich erkläre es dir. Und dann habe ich mir das angehört und habe mit Entsetzen gleichzeitig gedacht, wenn wir das wirklich machen, dann müssen wir am Anfang derartig viel umbauen und daraufhin habe ich den Hund genommen und bin spazieren gegangen. Und auf dem Spaziergang habe ich das mit dem Hund ein bisschen besprochen. Das Schöne ist, so Hunde nicken auch freundlich, ja, haben selten Widerworte. Und er fand das völlig überzeugend, als ich gesagt habe, was wir alles an Argumenten vorbringen können, um Ulrike davon wegzubringen, diese Veränderungen zu machen.
Und je mehr ich ihm aber vorgetragen habe, desto mehr fand ich eigentlich, dass die Idee von Ulrike verdammt gut war. Und tatsächlich haben wir das so gemacht, wie gesagt, in beiden, in dem zweiten Band und im letzten jetzt auch. Wir haben es wirklich so gemacht, wir haben das gesamte Konzept ab der Hälfte über den Haufen geschmissen, mussten dafür vorne sehr viel umbauen. Und es ist irgendwie toll geworden. Und was ich damit sagen will, das ist etwas entstanden, was einer von uns alleine niemals hingekriegt hätte. Und wahrscheinlich ist das große Glück in diesem gemeinsamen Schreiben. Habe ich das überzeugend vorgetragen?
Ja. Bevor wir jetzt noch einen letzten Leseteil dann für Sie, für euch haben, geht jetzt ein bisschen gerade durcheinander, wollte ich noch ein Geständnis machen. Wenn wir schreiben, wenn wir schreiben, gibt es nämlich ein Problem. Zumindest wenn wir wirklich in dieser direkten Schreibphase sind, dann vernachlässigen wir nämlich in sträflicher Weise unsere gesamten Sozialkontakte. Dann ist es uns wirklich kaum möglich, uns mit Freunden zu treffen oder auf Partys zu gehen oder irgendetwas anderes zu machen.
Stell dir mal vor, du triffst dich abends mit Leuten und das ist nicht irgendwie so nur so ein Rumgerede, sondern es ist echt spannend und es macht Spaß. Ja, und wie sollen wir dann am nächsten Tag irgendwie uns zurückfinden in diese Geschichte? Völlig unmöglich. Ist genauso mit Büchern, ganz gefährlich. Gute Bücher, ist ja furchtbar. Dann will ich das doch weiterlesen. Wenn ich lese, kann ich nicht schreiben. Also geht nicht. Aber wir haben die Lösung.
Wir haben eine Lösung gefunden für uns. Wir gucken nämlich Serien. Filme sind auch schlecht, weil Filme sind meistens ja, also gute Filme, könnten uns ja auch rausbringen. Also gucken wir Serien. Keine richtig tollen Serien, und aber auch nicht die ganz schlechten, sondern die, wo man so hängen bleibt, ne? Wo man so einen nach dem anderen gucken könnte. Ne? Weil man kann ja auch nicht 12 Stunden am Tag arbeiten. Das geht ja auch nicht. Also behelfen wir uns mit Serien.
Unsere Netflix, Tochter hat uns so einen Netflix-Zugang verschafft.
Wunderbar.
Und was die Amis, die machen so schöne Serien. Das ist echt klasse.
Ja. So, und am Ende, wenn wir dann aber fertig sind mit dem Buch, dann sind wir froh, wenn unsere Freunde auch uns immer noch kennen.
Und im Moment schreiben wir gerade nichts ganz furchtbar Anstrengendes. Das heißt, wir gehen auch tatsächlich wieder auf Partys und reden mit Leuten und so. Das ist alles ganz gut gerade.
Oder machen wir ein bisschen auf Lesung.
Genau.
Und wir kommen jetzt zum letzten Leseteil. Wir haben euch gewarnt, wir springen und wir springen jetzt sehr weit an den Schluss. Nicht ganz bis an Schluss, aber bis kurz vor dem Schluss. Aber ihr müsst keine Sorge haben, ihr kapiert null Zusammenhänge. Also es ist einfach aber eine Stelle, die wir gerne mögen.
Wir müssen jetzt aber nochmal fragen, ihr habt jetzt nicht wirklich geglaubt, dass Jan Ole schon in der Mitte des Buches irgendwie
sterben. Das wäre auch nicht, schlimm gewesen, gemein, wenn Jan Ole jetzt hin wäre.
Ja. Nee, nee. Also Jan Ole hat überlebt das. Wie, kann man ja dann nachlesen. Und er heftet sich wieder auf die Spuren von Axel und verfolgt ihn in das norwegisch-schwedische Grenzgebiet, also in eine Gebirgsregion mitten im Winter, also in der Nähe von Idre. So, damit fangen wir an, ne?
Damit fangen wir an, ja. Nochmal. Die Probleme ist eigentlich kein problembeladenes Wort, oder?
Nee.
Das hat jetzt nicht. Wir sind nochmal so ein bisschen zurück. Wir sind jetzt mitten im schwedisch-norwegischen Grenzgebiet in der Nähe von Idre, zwischen Idre und Trysil. Jan Ole. Die Probleme begannen allerdings schon, kaum dass Jan Ole mit dem Schneescooter das erste Waldstück hinter Idre passiert hatte. Die durch den Fahrtwind verstärkte Kälte machte ihm mehr zu schaffen, als er erwartet hatte. Die frisch genähten Wunden auf seinen Wangen spannten und juckten unter der Sturmhaube und sein Kopf dröhnte, als würde jemand direkt an seiner Schädeldecke einen Pressluftbohrer ansetzen. Als er kurz stoppte und den Motor ausschaltete, blieb das Dröhnen unverändert. Jan Ole wusste, dass das eine Reaktion auf die Anspannungen der letzten Tage war. Körperlich war er trotz seiner Verletzungen fit genug für diesen Alleingang. Aber er musste sich in einen Zustand versetzen, in dem er jeden Gedanken an Vorher oder Nachher ausblenden und sich allein auf den Moment konzentrieren konnte. Er war für genau solche Situationen trainiert worden.
Weder Merette noch Julia oder Christina durften für die nächsten Stunden in seinem Kopf existieren. Es gab nur ihn und die scheinbar unberührte Wildnis um ihn herum. Er war der Jäger, der einem Wild nachstellte, dass beim kleinsten Fehler, den er machte, nicht einfach die Flucht ergreifen, sondern sich gegen ihn wenden würde. Und er war sich nicht sicher, ob er Axel wirklich einen Schritt voraus war oder ob Axel ihn womöglich wie eine Marionette dirigierte und er geradewegs in eine Falle rannte.
Wenigstens funktionierte das mobile GPS, das er bei sich trug. Noch einmal las Jan Ole die Koordinaten ab und versuchte, sich anhand der in der gleißenden Schneedecke erkennbaren Bezugspunkte zu orientieren. Dann verließ er die markierte Route und lenkte den Scooter eine Anhöhe hinauf, bis er eine verlassene Alm erreichte. Vor ihm lag als grauer Buckel der Gebirgszug, an dessen steil aufragender Flanke sich die Hütte befinden musste. Er stellte den Scooter unter die tiefhängenden Äste einer Tanne und schnallte die Skier vom Gepäckträger. Von hier aus musste er größtenteils offenes Gelände passieren. Er hoffte, wenigstens die wie hingewürfelt wirkenden Felsbrocken als notdürftige Deckung nutzen zu können. Und der weiße Tarnanzug, den er sich jetzt überstreifte, würde seine Gestalt für ein ungeübtes Auge mit der Umgebung verschwimmen lassen. Als der Himmel sich plötzlich verdunkelte und sich gleich darauf eine Schneewand über den Kamm des Langfjell schob, fluchte er leise vor sich hin.
Er brauchte fast eine Stunde, bis er sich gegen den Sturm so weit an sein Ziel herangetastet hatte, dass er die Umrisse der Hütte ausmachen konnte, die im Windschatten einer schroffen Felswand stand. Die Sicht war so schlecht, dass er die zwei anderen Hütten erst entdeckte, als er schon die Skier abgeschnallt hatte und sich auf dem Bauch vorwärts robbte. Diese beiden weiteren Hütten waren deutlich kleiner und auch nicht aus Vollstämmen gebaut, sondern eher billig zusammengezimmert. Jetzt sah er auch, dass die Felswand keine natürliche Klippe darstellte, sondern wie in den Berg hineingefräst wirkte. Er tippte auf einen verlassenen Steinbruch mit den entsprechenden Baracken für die Arbeiter. Ein Stück entfernt, auf einem Felsabsatz, gab es noch einen halb verfallenen Schuppen, aus dessen Dach eine krumme Birke wuchs. Jan Ole wechselte die Richtung, um zunächst die beiden kleineren Hütten zu überprüfen. Gebückt lief er dann zur Felswand und zu dem freistehenden Klohäuschen hinüber, dessen offene Tür im Wind hin und her schwank. Der Schnee war bis an den hölzernen Sitz mit dem kreisrunden Loch in der Mitte geweht. Jan Ole ging neben dem Klohäuschen in die Hocke, um jetzt die große Hütte zu beobachten. Auch hier waren die Fensterläden geschlossen. Er blickte auf seine Uhr und begab sich in eine angenehmere Position, sodass er die Wartezeit halbwegs bequem überstehen konnte.
Die Stille hatte etwas Bedrückendes, als würde sie eine unbekannte Gefahr ankündigen. Axel war da. Jan Ole meinte, es fast körperlich spüren zu können. Alle seine Sinne waren geschärft. Er wusste, dass es darum ging, hellwach zu sein, um von einem Augenblick zum nächsten reagieren zu können, ohne wertvolle Sekunden für eine Entscheidung zu verlieren. Nachdem eine halbe Stunde vergangen war, gab Jan Ole nochmals 10 Minuten dazu. Dann richtete er sich auf und näherte sich mit gezogener Waffe der Hütte. Die Eingangstür befand sich auf der rechten Seite. 2 Stufen führten unter ein Vordach, an dessen Kante steif gefrorene Grasbüschel wie Dornen aus dem Schnee ragten.
Entschuldigung, es ist relativ spannend gerade, oder? Ich mach die letzten Sätze nochmal, aber ich brauche Arndt. Nachdem eine halbe Stunde vergangen war, gab Jan Ole nochmal 10 Minuten dazu. Dann richtete er sich auf und näherte sich mit gezogener Waffe der Hütte. Die Eingangstür befand sich auf der rechten Seite. 2 Stufen führten unter ein Vordach, an dessen Kante steif gefrorene Grasbüschel wie Dornen aus dem Schnee ragten. Jan Ole schob sich neben den Türrahmen und drückte die Klinke. Wie er erwartet hatte, war die Tür verschlossen. Als er die freie Hand ausstreckte, um den Dachbalken über sich abzutasten, fand er schon nach wenigen Zentimetern den Schlüssel. Fast zu einfach, dachte er, während er ihn vorsichtig ins Schloss schob und die Tür aufstieß. Wieder wartete er einen Moment, die Waffe mit beiden Händen im Anschlag. Ein Schwall abgestandener Luft schlug ihm entgegen. Mit einer schnellen Drehung schob sich Jan Ole um den Türrahmen herum und schaltete gleichzeitig die LED-Leuchte unterhalb des Laufs ein. Dennoch brauchten seine Augen einen Moment, bis sie die Details erfassten, die der Lichtkegel aus der Dunkelheit riss. Die Hütte bestand nur aus einem einzigen Raum, dessen Mittelpunkt ein gemauerter Kamin bildete. Unter dem Fenster, das zum Tal zeigte, stand ein klobiger Holztisch mit 2 Stühlen. Im hinteren Bereich führte eine Leiter auf einen Schlafboden. Darunter befand sich die offene Küche mit einer Waschschüssel und einem einfachen Gaskocher.
Noch einmal ließ Jan Ole den Lichtstrahl durch die Hütte wandern. Alles wirkte sauber und aufgeräumt, aber spartanisch und wenig gemütlich. Es gab noch nicht mal ein Regal mit Büchern, keine Bilder an den Wänden, keine Fotos, nur einen Zettel, der auf einen Nagel neben der Tür gesteckt war. Wahrscheinlich eine alte Einkaufsliste, dachte Jan Ole. Er wollte gerade näher treten, als er einen Motor aufheulen hörte. Mit zwei schnellen Schritten war er aus der Tür. Das Geräusch wurde von den Felswänden zurückgeworfen. Es war unmöglich zu entscheiden, aus welcher Richtung der Lärm kam. Erst als Jan Ole auf die freie Fläche vor der Hütte hinaustrat, sah er den Schneescooter, der in halsbrecherischem Tempo von dem verfallenen Schuppen auf dem Felsvorsprung hinunterjagte und gleich darauf in einer Schneewolke talabwärts verschwand. Auch wenn Jan Ole den Fahrer nicht hatte erkennen können, bestand doch kein Zweifel daran, dass Axel ihn gerade ausgetrickst hatte. In einer ersten Reaktion wollte er zu seinen Skiern stürzen und die Verfolgung aufnehmen, wusste aber im gleichen Moment, dass es vollkommen sinnlos war.
Hinterher konnte er nicht mehr sagen, warum er überhaupt nochmal zurück in die Hütte gegangen war und das Stück Papier an der Wand untersucht hatte. Aber der Zettel war keine alte Einkaufsliste. Axels Nachricht an ihn war klar und deutlich zu lesen.
Dumm gelaufen, Bulle. Nur zu deiner Info. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Merette. Mal sehen, wer von uns beiden schneller da ist. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Wir sagen ja durchaus noch was zu euch. Also, das ist jetzt der letzte Frieda Wolf. Wir haben das als Trilogie jetzt gebaut und führen so alle Fäden zusammen. Das war für uns auch echt noch mal spannend, so eine Form hinzukriegen, also so Verbindungen auch nach vorne wieder zu schaffen zu dem ersten Band.
Es geht trotzdem, man kann jeden Band einzeln lesen, es sind abgeschlossene Geschichten, also man muss das nicht man muss sich nicht durch drei Bände ackern. Und man kann auch den dritten nur lesen, geht auch.
Man darf aber.
Man darf.
Leute, die alle lesen, sind echt klasse.
Ja. Genau.
Und es kann sein, also eigentlich ist damit beendet. Wir meinen, dass wir auch alles erzählt haben und gesagt haben, was wir über dieses Personal, was wir dafür erfunden haben, was es darüber zu sagen gibt oder was wir damit erzählen könnten. Nichtsdestotrotz, wir sind
man
ja nicht blöd.
Man weiß ja nie, was so passiert. Wir haben uns so ein kleines
Hintertürchen. Es kann sein, dass wir irgendwann auch noch mal irgendwo Jan Ole auftauchen lassen oder Christina oder Merette, man weiß es nicht. Was wir jetzt machen, um euch zu verabschieden, ist, genauso wie bei den letzten beiden Leseprogrammen mit den Zwillern, Arndt spielt einen letzten Song und es gibt auch hier noch mal einen Zusammenhang zu unseren norwegischen Freunden. Den muss ich anders ansetzen. Also, wenn Ulrike schreibt, hört sie gar keine Musik. Wenn ich schreibe, höre ich manchmal Musik. Wenn ich Musik höre, höre ich häufig die Kings. So nach Altersstruktur hier gibt's einige, die Kings noch kennen. Und diese norwegische Band, Dance with a Stranger, haben tatsächlich vor einigen Jahren eine CD aufgenommen, ausschließlich mit alten Kings-Titeln. Allerdings alles auf Norwegisch gesungen. Und glaubt mir, Lola auf Norwegisch ist eine schräge Nummer. Aber Arndt singt nicht auf Norwegisch für euch. Arndt singt und spielt auch nicht Lola, sondern Arndt spielt einen anderen Song von den Kings von dieser CD, von dem wir finden, dass er auch sehr schön eben als Ausklang für einen Thriller-Abend taugt. Auf Norwegisch heißt der Song Akut Paranoia Blues. Im Original Acute Schizophrenia Paranoia Blues.
I'm too terrified to walk out of my front door. They're demonstrating outside, I think they're gonna start the Third World War. And I've been to my local head shrinker to help us find my disease. I am.
down the grocer keeps on following me. And the woman next door's an undercover for the KGB. And the man from the Social Security keeps on invading my privacy.
Das ja auch diesmal deutlich voller gekriegt als bei den letzten Malen. Ne? Ja. Und wenn wir das nächste Mal das machen, dann wird es noch voller und so.
Ja, letztes Mal. Stimmt, du hast recht. Beim letzten Mal war es krankheitsbedingt so wahnsinnig viele Absagen. Ne?
Ja. Aber wir kriegen das irgendwann noch so, dass ihr neue Räume braucht.
Brauchen wir sowieso.
Das wollte ich dir jetzt sagen.
Was gibt's denn demnächst? Ist doch zu Ende jetzt.
Naja, aber wir doch nicht.
Wir machen weiter.
Wir machen weiter und das verraten wir euch noch nicht. Also,
aber es gibt
was.
Ein neues Projekt.
Es gibt ein neues Projekt und wir sehen uns vielleicht auch nächstes Jahr wieder mit was ganz anderem. Zwischendurch verraten wir auch noch nicht. Und wenn wir das nächste Mal herkommen, dann machen wir es wieder mit ganz wenig Licht, ne? Weil ein bisschen gemütlicher ist es schon. Nein, aber was ich jetzt, um das irgendwie zu beenden, das war sehr schön mit euch. Uns hat das viel Spaß gemacht. Und gibt es noch was zu trinken? Okay. Es gibt noch was zu trinken. Und eine Sache ist so, was, das kann ich aus Erfahrung sagen, Buchhändler sind insofern total komische Menschen, weil die echt ungerne, wenn sie so Bücher mitgebracht haben, auch Bücher wieder mit zurücknehmen. Also, und es ist bald Weihnachten, das ist euch allen klar. Ne?
Ja.
In diesem Sinne, Dankeschön. Dankeschön.